SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Das könnte eine deutliche Verschärfung im Iran-Krieg bedeuten. Die USA planen, tausende Soldaten in den Nahen Osten zu verlegen. Konkret geht es um Elite-Fallschirmjäger. Einzelheiten zu diesen Plänen von unserer Washington-Korrespondentin Anne Schneider.
Ein solcher Schritt wäre eine drastische Eskalation des mittlerweile 3,5 Wochen andauernden Krieges. Allerdings machte das US-Militär keine Angaben, wo genau die Truppen stationiert werden und wann sie eintreffen sollen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump behauptet, der Iran sei militärisch zerstört und die USA befänden sich aktuell in Verhandlungen mit iranischen Machthabern. Der Iran bestreitet nach wie vor, dass es Gespräche mit den USA gibt. Mehrere unabhängige Medien bestätigen jedoch, dass beide Länder über Drittstaaten miteinander kommuniziert haben, beziehungsweise dass solche Kanäle weiter offen sind.
Mehrere Europapolitiker haben die Kritik von Bundeswirtschaftsministerin Reiche an den EU-Klimazielen zurückgewiesen. Bis 2050 sollen die EU-Staaten klimaneutral werden. Reiche hatte bei einer Energiekonferenz in Texas gesagt, mit solch strengen Vorgaben verliere man Industrien, die man brauche. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Die SPD-Europaabgeordnete Dilara Burkhardt wirft Reiche vor, die Unternehmen mit solchen Ankündigungen zu verunsichern. Die weltpolitische Lage zeige, wie teuer die Bürger die Abhängigkeit von Öl und Gas zu stehen komme. Auch von den Grünen kommt Kritik an Reiches Vorstoß. Der Ministerin seien Gewinne der fossilen Industrie wichtiger als ein lebenswerter Planet für die nachfolgenden Generationen, erklärte der Europaabgeordnete Michael Bloß. Nach seiner Einschätzung stellt die Bundesregierung damit das Fundament der europäischen Klimaschutzpolitik in Frage.
Ein Konvoi mit Atommüll ist in der Nacht im Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus in Nordrhein-Westfalen angekommen. Die Brennelemente in dem Castor stammen aus einem stillgelegten Versuchsreaktor in Jülich. Dem Transport waren Proteste und Klagen vorausgegangen. Aus Ahaus, Marie Roters.
Bei der Ankunft waren noch rund 30 Demonstrierende vor Ort, die lautstark protestierten. Auch in Jülich und Duisburg gab es Demonstrationen. Der Schwertransporter mit dem Atommüll war gestern Abend in Jülich losgerollt unter großem Sicherheitsaufwand. Mehr als 2000 Polizisten waren im Einsatz, dazu rund 100 Fahrzeuge und ein Hubschrauber, um den ersten Castor rund 170 Kilometer über die Autobahn zu eskortieren. Der Castor ist der erste von 152 Behältern mit Atommüll. Im letzten Sommer hat das zuständige Bundesamt eine Genehmigung für den Transport erteilt, die 2 Jahre gilt. Da höchstens 3 Castoren gleichzeitig transportiert werden können, werden noch weitere Transporte folgen.
Die Wahlniederlage der SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgt für Streit unter Parteimitgliedern aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. In einem offenen Brief kritisierte eine Gruppe den SPD-Landesvorstand scharf. Florian Peking mit Einzelheiten.
Unterzeichner des offenen Briefs sind unter anderem die ehemalige Tübinger Landtagsabgeordnete Rita Haller-Heidt, der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer und der ehemalige Geschäftsführer der Reutlinger Volkshochschule Ulrich Bausch. Ihre Kritik? Der Wahlkampf der Landespartei sei inhaltsleer gewesen. Die soziale Ungleichheit im Land etwa habe die SPD nur am Rand thematisiert. Die Tübinger Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke weist die Vorwürfe auf SWR-Nachfrage zurück. Man habe im Wahlkampf durchaus auf soziale Themen gesetzt, etwa beim Thema Wohnen. Laut Kliche-Behnke handelt es sich bei den Unterzeichnern des Briefes nur um eine kleine Gruppe, die mit ihrer Meinung nicht die Mehrheit der SPD repräsentiere.
In Rheinland-Pfalz fordert die Gewerkschaft GEW von der neuen Landesregierung ein flächendeckendes Angebot zur Wiedereingliederung von Schulverweigerern. Das Problem nimmt zu, hat eine SWR-Recherche ergeben. Heike Löser.
Für Kinder und Jugendliche, die ständig im Unterricht fehlen, gibt es nur vereinzelt Angebote im Land, zum Beispiel in Trier, Koblenz und Mainz. Dort sollen die Kinder wieder an Schule, Unterricht, an Gruppen und Regelmäßigkeiten gewöhnt werden. Aber solche Projekte sollte es auch an anderen Standorten geben, heißt es bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Auch die Schulsozialarbeit sollte noch mehr ausgeweitet werden. Die Gesellschaft müsse entscheiden, wie viel Geld sie aufbringen wolle, um Schulverweigerer zurück in den Unterricht zu bekommen, heißt es bei der GEW.
Mette Frederiksen will Regierungschefin in Dänemark bleiben, obwohl ihre Partei bei der Parlamentswahl historisch schlecht abgeschnitten hat. Frederiksen hat in einer Rede gesagt, die Sozialdemokraten seien weiterhin die mit Abstand beliebteste politische Partei der Dänen. Sie war mit knapp 22% der Stimmen stärkste Kraft geworden. Laut der Nachrichtenagentur Rizzau ist das aber ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als einem Jahrhundert. Dänemark steht jetzt vor einer schwierigen Regierungsbildung, weil die Wahl keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Parlament ergeben hat. Meta, das Unternehmen hinter Instagram und WhatsApp, muss in den USA 375 Millionen Dollar Strafe zahlen. Grund ist fehlender Jugendschutz auf den Social-Media-Plattformen. Eine Jury in New Mexico hat entschieden, dass Meta den eigenen Profit über den Schutz junger Menschen gestellt haben soll. Das Unternehmen will gegen das Urteil in Berufung gehen. Meta steht seit Jahren wegen des Umgangs mit dem Jugendschutz in der Kritik. Es laufen tausende weitere Klagen gegen das Unternehmen. Der Vorwurf: Dienste wie Instagram sollen absichtlich so gestaltet sein, dass sie junge Menschen süchtig machen. Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf in Hausarrest, statt seine Strafe weiter im Gefängnis abzusitzen. Allerdings gilt das erstmal nur für 90 Tage, berichtet Anne Herberg aus Rio de Janeiro.
Das gestattete der oberste Gerichtshof nach einem entsprechenden Antrag Bolsonaros. Der hatte bis vergangene Woche wegen Symptomen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Krankenhauses gelegen. Bolsonaro hatte das größte lateinamerikanische Land von 2019 bis 2022 regiert. Im vergangenen September wurde er schuldig gesprochen, als Kopf einer kriminellen Vereinigung einen Staatsstreich geplant zu haben. Er soll seine Anhänger zur Erstürmung des obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasilia angestellt gestiftet haben. Das alles, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen.
Die Frauen vom VfL Wolfsburg haben in der Fußball Champions League eine Überraschung geschafft. Sie haben das Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon mit 1:0 gewonnen. Wie der Sieg zustande kam, berichtet Sportreporter Burkhard Tillner.
Unter dem Strich verdient und dank einer herausragenden Leistung in der Defensive. Den einzigen Treffer des Abends, den erzielte Linette Bärenstein in der 14. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Vivian Endemann wurde ihr Schuss aus 18 Metern unhaltbar abgefälscht. In der Folge dann ein einziger Sturmlauf der Gästinnen aus Frankreich. Aber die VfL-Spielerinnen verteidigten bis zur letzten Sekunde alles weg und standen am Ende, überraschend, aber verdient, als Sieger fest.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es nicht mehr so frühlingshaft. Aus Richtung Norden und Westen breiten sich Regenwolken aus, die im Lauf des Vormittags auch den Süden erreichen. Auch kurze Gewitter sind möglich. Zwischendurch schaut aber auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen zunächst noch bis 7 Grad in Rennerod und bis 14 Grad in Ravensburg. Später wird es immer kälter, am Abend nur noch 1 bis 7 Grad. Es weht frischer bis starker West- bis Südwestwind. Im Bergland sind stürmische Böen oder Sturmböen dabei. Morgen früh in höheren Lagen teils winterlich, vor allem in Baden-Württemberg. Tagsüber weitere Regen-, Schnee- und Graupelschauer, aber auch mal länger trocken. Bei maximal 1 bis 9 Grad morgen.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Öl und Gas sind so teuer wie lange nicht mehr. Und jeder Stopp an der Tankstelle macht uns deutlich, wie abhängig wir sind vom Weltgeschehen. Wie können wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien? Wie werden wir energieautark? Darum geht's diese Woche in unserer Serie. Die Straße von Hormus ist dicht, Lieferketten sind unterbrochen, zum Beispiel auch bei Düngemitteln. Das macht Landwirtinnen und Landwirten Sorgen und könnte auch gravierende Folgen für die Nahrungsmittelversorgung weltweit haben. Katja Jansen aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima. Warum kommt überhaupt so viel Dünger durch die Straße von Hormus?
Ja, weil Kunstdünger mit Stickstoff, Harnstoff oder Schwefel bei der Herstellung einfach sehr viel Energie braucht. Und deshalb sind viele der Produktionsanlagen in der Nähe günstiger Energiequellen. Das waren lange Gas und Öl und die gibt's eben in großen Mengen rund um die Straße von Hormus. Und so gehören Länder wie Saudi-Arabien oder der Oman klassisch zu den Düngemittelexporteuren. Von da gehen dann entweder Bestandteile oder gleich der fertige Dünger auf die Reise um die ganze Welt. Jetzt mit dem Krieg ist einerseits dieser Handelsweg durch die Meerenge blockiert und gleichzeitig kann wegen der Angriffe auch nicht mehr überall in der Region produziert werden. Das führt in Summe zu einer Verknappung auf dem Weltmarkt und die sehen wir an den Preisen. Die sind seit Kriegsbeginn um bis zu 45% gestiegen.
Wie problematisch ist das für die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland?
Das kommt darauf an, wie die Betriebe produzieren. Biobauern sind an der Stelle relativ fein raus, denn sie nutzen ohne ohnehin keinen synthetischen Dünger. Aber für konventionelle Bauern ist das gerade schon kritisch. Das Timing ist einfach schlecht. Viele Betriebe haben ihre Vorräte aufgebraucht, kaufen normalerweise genau jetzt zum Start der Anbausaison Dünger. Und der wird nicht in großen Mengen gelagert, sondern nachfrageorientiert produziert. Und durch die Knappheit gerade ist das, was da ist, einfach extrem teuer. Diese höheren Kosten können die Landwirte aber nicht einfach so an die Lebensmittelindustrie oder den Einzelhandel weitergeben, weil da meist langfristige Lieferverträge bestehen. Das kann Betriebe schon in Schwierigkeiten bringen, einfach weil in der konventionellen Landwirtschaft jede Menge Dünger benötigt wird, um überhaupt auf die entsprechenden Erträge zu kommen.
Könnte man denn eine Düngerproduktion in Deutschland aufziehen?
Naja, theoretisch ginge das. Hier wird auch heute schon Dünger produziert, aber in komplett anderen Dimensionen, viel weniger. Mit der letzten Energiekrise 2022 ist die Produktion nochmal geschrumpft. Deutschland ist aktuell sehr von den Importen abhängig und die Düngerproduktion hier jetzt einfach hochfahren, das funktioniert nicht, weil so viel Energie gebraucht wird. Die müsste man dann auch wieder importieren oder in der Nähe der Produktion erzeugen und man braucht so oder so Gas. Aus dem werden Rohstoffe für den Dünger gewonnen. Da hängt man also wieder am teuren Gaspreis. Es gibt zwar auch Verfahren, die Ammoniak mit erneuerbarem Strom aus Wasserstoff und Stickstoff erzeugen, die sind aber noch in der Testphase. Wenn es in Deutschland zukünftig wirklich ausreichend grünen Wasserstoff gibt, dann wäre das vielleicht eine Option. Ist aber Zukunftsmusik. Was aber jetzt schon ginge, ist mehr auf organischen Dünger setzen, der in der Tierhaltung ja ohnehin anfällt. Und mit dem kommt es dann gar nicht erst zu diesen extremen Abhängigkeiten.
Müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in der Konsequenz auch wieder auf steigende Lebensmittelpreise einstellen?
Ja, wahrscheinlich mit etwas Zeitverzögerung. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Düngemittelknappheit jetzt nicht sofort in den Preisen niederschlägt. Einmal wegen der festen Verträge der Bauern mit Handel und weiterverarbeitender Industrie und weil die höheren Preise ja die jetzt laufende Aussaat treffen. Bis das geerntet und im Verkauf ist, ist es Spätsommer und dann könnten eben auch die Endpreise anziehen. Das hängt aber wirklich stark davon ab, wie lange die Blockade in der Straße von Hormus jetzt bestehen bleibt.
Informationen und Einschätzungen von Katha Jansen aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Um das zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen runter. Deutschland ist aber im Moment nicht auf Kurs. Heute nun muss die Regierung ihr Klimaschutzprogramm vorstellen. Dazu Gabor Hallas aus Berlin.
Es geht um Treibhausgase, also vor allem Kohlendioxid, das zum Beispiel durch Heizen oder im Straßenverkehr entsteht oder wenn Strom und Hitze für die Industrie erzeugt werden. Deutschland hat klare Ziele. Schon 2030, also in 4 Jahren, soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 65% gesunken sein, verglichen mit 1990. Doch der Klimaschutz stagniert. Zuletzt sanken die CO2-Emissionen nur noch um etwa 0,9 Millionen Tonnen pro Jahr. Nötig wären aber 42 Millionen Tonnen pro Jahr, also mehr als das 40-fache, um die Ziele zu erreichen. Gut läuft es in den Bereichen Energie, zum Beispiel durch den Kohleausstieg und den Ausbau der Erneuerbaren. Probleme gibt es immer wieder in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Was kann hier getan werden? Dazu stellt die Bundesregierung heute ihren Klimaschutzplan vor. Alle betroffenen Ressorts mussten Vorschläge einreichen. Schon bekannt ist, dass Elektroautos wieder gefördert werden. Außerdem sollen weitere Windräder gebaut werden. Beim Thema Heizen will die Regierung allerdings die Regelung lockern und weiterhin erlauben, Öl- und Gasheizungen einzubauen.
Außerdem beschäftigt sich die Bundesregierung mit der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA im Sommer. Sie will die Regeln für Ruhezeiten lockern, damit Public Viewing auch am späten Abend möglich ist. Die entsprechende Verordnung soll das Kabinett heute beschließen. Einzelheiten von Birte Sönnigsen.
Bei der Fußball-WM im Sommer beginnen viele Spiele durch die Zeitverschiebung erst spät am Abend oder mitten in der Nacht. Damit auch nach 22 Uhr noch gemeinsam draußen auf großen Leinwänden Fußball geschaut werden kann, will die Bundesregierung die Lärmschutzregeln lockern. Ohne diese Ausnahmen dürften viele öffentliche Veranstaltungen nicht stattfinden. Die Regeln sollen nur während der WM von Mitte Juni bis Mitte Juli gelockert werden. Und zwar für alle Spiele, nicht nur für die der deutschen Mannschaft. Welche Veranstaltungen konkret auch nach 22 Uhr im Sommer stattfinden dürfen, darüber entscheiden am Ende die zuständigen Kommunen. Sie schauen, was wichtiger ist, das öffentliche Interesse an Fußballspielen oder der Schutz der Nachtruhe. Dabei soll vor allem der Abstand zu Wohnhäusern und schutzbedürftigen Einrichtungen wie Pflegeheimen berücksichtigt werden. Ähnliche Ausnahmeregelungen gab es auch schon bei früheren Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Für private Feiern, zum Beispiel im eigenen Garten, gelten die Ausnahmen nicht. Nachdem die Bundesregierung die Verordnung verabschiedet hat, muss auch der Bundesrat noch zustimmen.
Während sich die Bundesregierung trifft, sollen vor dem Berliner Kammergericht heute die Urteile gegen 4 mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Hamas gesprochen werden. Die Männer aus dem Libanon sollen für die Hamas als sogenannte Auslandsoperateure in Europa agiert haben. Sie sollen Waffendepots in Europa betreut haben für zukünftige Anschläge in Deutschland. Die Ankläger fordern Haftstrafen zwischen 5 und 7 Jahren. In Lindau am Bodensee beginnt heute die Verkehrsministerkonferenz. Unter dem Vorsitz Bayerns kommen die zuständigen Minister und Senatoren der Länder zusammen. Auch Bundesverkehrsminister Schnieder hat sich angekündigt. Steffen Armbruster berichtet.
Auf der Verkehrsministerkonferenz soll es zum Beispiel um den Preis fürs Deutschland-Ticket gehen. Der soll künftig ohne breite Diskussionen einmal jährlich leichter festgelegt werden können und sich beispielsweise an der Entwicklung von Löhnen und Preisen orientieren. Daneben geht es für die Verkehrsminister der Länder um mehr Sicherheit in Zügen und an den Bahnhöfen. Eine Forderung, die auch die Eisenbahnergewerkschaft EVG erhebt, insbesondere für das Zugpersonal. Die EVG hat dazu heute eine Protestkundgebung in Lindau geplant. Die Verkehrsministerinnen und Minister wollen sich auch dem Thema Führerschein widmen. Hier liegt ein Eckpunktepapier aus dem Ministerium von CDU-Verkehrsminister Schnieder vor, der sich ebenfalls in Lindau angekündigt hat. Der Führerschein soll künftig billiger werden, so das Ziel. Erreicht werden soll das durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, etwa durch weniger Überlandfahrten und weniger Präsenzunterricht. Auch steht zur Debatte, Eltern, Omas und Opas in die Fahrerausbildung junger Erwachsener einzubeziehen. Das allerdings, so kritisieren die Fahrlehrer, gehe zulasten der Verkehrssicherheit. Um das zu besprechen, treffen sie sich parallel zu den Verkehrsministern heute und morgen ebenfalls am Bodensee.
Der neue Lärmschutztunnel auf der A8 bei Pforzheim verursacht seit Wochen immer wieder Probleme. Es gab nach Unfällen lange Staus. Heute werden deshalb zusätzliche Hinweis- und Warnsignale installiert. Die Strecke wird dafür teilweise gesperrt. Mehr von Tobias Zapp.
Zwischen 9 und 15 Uhr sollen die Arbeiten am Lärmschutztunnel auf der A8 bei Pforzheim stattfinden. In dieser Zeit steht in Fahrtrichtung Stuttgart laut Polizei nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die neuen Signale sollen in Zukunft die Einfahrt verhindern, wenn der Lärmschutztunnel gesperrt werden muss. In der Vergangenheit waren immer wieder Fahrzeuge trotz Sperrung in den Tunnel gefahren. Dadurch verzögerten sich unter anderem Bergungsarbeiten nach Unfällen. Die Folge waren oft lange Staus.
Der Mainzer Stadtrat entscheidet am Nachmittag darüber, ob an verschiedenen Stellen der Stadt mehr als 800 Quadratmeter Asphalt entfernt werden sollen. Hintergrund ist ein bundesweiter Wettbewerb mit dem Namen Abpflastern, der Kommunen und Privatleute zum Entsiegeln motivieren will. SWR-Reporter Jürgen Wolf.
An 7 Stellen in der Stadt soll es künftig grüner werden. Bäume und andere Pflanzen sollen den Asphalt ersetzen. Unter anderem am Barbarossa-Ring, der Kaiserstraße und der Holzhofstraße. Hintergrund ist die massive Hitze, die in Mainz an zahlreichen Sommertagen herrscht. Die Stadt zählt zu einer der am meist versiegelten Kommunen Deutschlands, wie aus einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe hervorgeht. Die Entsiegelung würde nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 800.000 Euro kosten. 60% davon würden durch Fördergeld finanziert, sollte der Stadtrat den Plänen zustimmen.
Auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim beginnt heute die 50. Rheinland-Pfalz-Ausstellung. Bis Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher über viele Themen informieren, aber auch direkt einkaufen. Markus Volland schildert, was da angeboten wird.
Interessant ist die Ausstellung unter anderem für alle, die ein Haus bauen wollen. Thema dabei auch die Energie. Dann geht's auch um den Haushalt. Wer gerne kocht und isst, kommt auf seine Kosten. Die neue Matratze oder das Sofa gibt's beim Thema Wohnen. Das alles wird garniert mit einem großen Gastronomiebereich. Dazu gehören auch Angebote wie Früchte und Gemüse, Käse und natürlich der dazugehörige Wein. Bei der Schlemmerei muss man die Gesundheit im Auge behalten. Auch das ist ein Themenbereich. Und natürlich Mode, Kunst, Handwerk und Schmuck. Und wer verreisen will, bekommt natürlich auch Infos. Umsonst gibt es das alles nicht. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung ist täglich offen von 10 bis 18 Uhr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Einen eher ungewöhnlichen Auftritt hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner heute. Sie ist zu Gast im Verkehrsausschuss. Die Rheinland-Pfälzerin informiert dort über die Nachtzugverbindung von Berlin nach Paris. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow freut sich schon mal, dass in der Politik endlich mal was für das Image des Schlafwagens getan wird.
Um es gleich vorwegzunehmen, der Schlafwagen hat in der Politik einen miserablen Ruf. Völlig zu Unrecht. Deshalb ist uneingeschränkt zu begrüßen, dass sich die zweite Frau im Staat der Sache annimmt. Warum sie das tut? Klöckner ist Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Das Gremium ist nicht amüsiert über das Hin und Her, das es um die Nachtzugverbindungen von Berlin nach Paris gibt. Bahnunternehmen mögen deren wirtschaftliche Rentabilität in Frage stellen. Aus Sicht von Klöckner handelt es sich um Völkerverständigung im Schlaf. Wie schwer es der Schlafwagen in der Politik hat, zeigen Lästereien von CSU-Chef Markus Söder. Der warf CDU-Kandidat Armin Laschet einst vor, er wolle im Schlafwagen ins Kanzleramt. Die baden-württembergische CDU attestierte sich selbst zuletzt einen Schlafwagen-Wahlkampf. Was genau die Schlafwagen falsch gemacht haben sollen, weiß keiner so genau. Deshalb lassen wir sie lieber fahren, nachts nach Paris, in die Stadt der Liebe und der Croissants und des Rotweins. Bonjour.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.